Ja, liebe Geschwister, das ist ja schön, dass hier die Bude voll ist. Ich sitze hier die ganze Zeit mit dem Rücken zu euch und sehe das gar nicht. Aber freut mich sehr, dass wir in so einer schönen Runde heute hier versammelt sind. Ist euch das eigentlich recht, wenn ich sage, liebe Geschwister? Oder trete ich euch zu nahe? Das ist ja irgendwie so eine Gepflogenheit bei uns Gemeindeleuten, dass wir das manchmal dass wir uns manchmal als Geschwister bezeichnen. Ich weiß noch, dass ich das völlig merkwürdig fand, als ich Zivildienstleistender war in einer kirchlichen Einrichtung, im diakonischen Werk, und ich dann einmal Post kriegte an den Zivi im Therapiezentrum Bruder Krückemeier. Ich hieß damals Krückemeier. Und das fand ich völlig absurd, dass mich jemand als Bruder da titulierte in so einem Schreiben, weil ich dachte, das sagen alte Onkels und Tanten zueinander als so eine Redensart, die aber auch schon zeigt, dass die von früher sind. Und erst später hat sich mir erschlossen, dass da ja auch eine schöne und wichtige und die ich auch ganz richtig finde, eine schöne Grundeinsicht drin steckt. Wir sind miteinander als Schwestern und Brüder verbunden. Und zwar nicht, weil wir uns einander ausgesucht haben, sondern das ist ja der Gedanke, der da drunter liegt, unsichtbar sozusagen hinter so einer Begrüßungsfloskel. Wir gehören dadurch zueinander, dass wir Gott als unseren Vater wissen, der uns geschaffen und uns das Leben geschenkt hat. Und deswegen dürfen wir einander Geschwister nennen. Liebe Geschwister, ich habe euch nur eine Abbildung mitgebracht, die ihr jetzt hier mal seht. Das ist ein Scherzartikel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir hatten mal einen in der Schublade. Ich habe ganz viele Kisten durchgesucht noch vor dieser Predigt und habe es nicht gefunden. Vielleicht ist es irgendwie verschollen. Es handelt sich um eine Fingerfalle. Kennt ihr das? Manche nicken, aber die meisten nicht. Die Fingerfalle ist ein tolles Ding. Man steckt nämlich auf beiden Seiten einen Finger rein, das geht sehr leicht. Und wenn man dann zieht, dann kriegt man den nicht mehr raus, weil das Ding ist aus Bast so geflochten, dass sich das bei Zug zuzieht. Ja? Also rein geht super, raus ist ganz schön schwierig und ist mit Gewalt nicht zu schaffen. Ja, und dann gab es mal eine schöne Filmszene, die seht ihr jetzt hier. Da hat so ein Roboter in so einem Raumschiff, hat er seine Finger reingesteckt und hat die auch nicht wieder rausgekriegt. Ja, weil das ja so ein spezieller Android-Roboter ist, der ist gemacht so, dass er so tickt wie Menschen möglichst. Ja, nur besser. Ja, und da eine lustige Szene, die zeigt, wie er auch seine Mühe hat, da die Flossen wieder rauszukriegen aus dem Ding. Ich habe diese Fingerfalle nicht nur mitgebracht, um euch zu unterhalten, sondern auch, weil mein Eindruck ist, dass unser Umgang miteinander häufig von so einem Fingerfallenprinzip geprägt sein kann. Und das Fingerfallenprinzip besagt, ich ziehe mal und versuche rauszukommen aus der Sache mit einem für mich günstigen Resultat, aber das funktioniert nicht. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin und versuche zu ziehen und zu beeinflussen und Kraft aufzuwenden, um die andere Person in die von mir gewünschte Richtung zu locken, dann stößt das häufig auf wenig Gegenliebe. Und das Tolle bei der Fingerfalle ist, wie kommt man da wieder raus? Indem man leichten Druck ausübt. Also nicht nach außen arbeitet, wo ich meinen Finger hinhaben will, sondern nach innen, und dann löst sich dieses Geflecht wieder, wird wieder lose, und dann kann ich ganz vorsichtig meinen Finger rausnehmen. Also wenn ich Kraft reingebe, komme ich nachher raus. Kraft reinzugeben, Energie reinzugeben, führt in die Freiheit. Ja, und so ist meine Befürchtung, mein Eindruck, gehen wir Leute häufig nicht miteinander um, sondern wir versuchen zu ziehen und zu zerren und zu machen, dass es in unsere gewünschte Richtung läuft, und sind damit häufig so wenig erfolgreich. In der Literatur gibt es ein ganz berühmtes Beispiel von einem Ehepaar, dessen Beziehung auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, und Person 1 kritisiert gerne Person 2 und Person 2 ist gerne sehr schweigsam und zieht sich zurück. Ja, und wenn du die beide befragst, warum sind die so, wieso verhältst du dich so, wie du dich verhältst, und du fragst Person 1, warum kritisierst du denn deine Ehepartnerin, deinen Ehepartner immer, dann sagt die, ja, weil die sich immer zurückzieht, der sich immer zurückzieht. Und wenn man Person 2 befragt, warum ziehst du dich immer zurück und bist so schweigsam? Ja, weil der oder die mich immer kritisiert. Ja. Also mit immer mehr von der gleichen Technik kommt man aus so einer Dynamik, aus so einer Nummer nicht raus. Wenn beide immer so weitermachen wie gewohnt, dann verfestigt sich das. Das ist wie wenn beide ziehen in ihre Richtung, aber nicht rauskommen aus der Fingerfalle. Und ich finde, so ein Poesiealbum ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass zwischenmenschliche Beziehungen auch anders funktionieren können. Dass wenn wir was Gutes reingeben, hast du ja selber erzählt, dann hat dich das dazu bewogen, irgendwie da auch eigene Sympathien zu entwickeln und dann vielleicht auch den Leuten, die dir was Schönes geschrieben haben, was Gutes gewünscht haben, obwohl sie nicht mussten, positiv zu begegnen. Ja, also diese Dynamik gibt es auch. Das ist das Gegenteil von der Fingerfalle. Jemand übt Energie aus, gibt ein bisschen Energie rein, ohne zu müssen, und plötzlich resultiert daraus eine gute Beziehung. Warum erzähle ich euch das Ganze so ausführlich? Weil ich meine, das ist genau die Logik, die unserem heutigen Bibeltext auch zugrunde liegt. Der ja kein so richtig Unbekannter ist, steht, wir haben es jetzt aus dem Lukas-Evangelium gelesen, es gibt noch mal eine ganz ähnliche Passage, auch im Matthäus-Evangelium, die vielleicht noch ein Ticken berühmter ist. Wir bleiben jetzt mal bei Lukas. Und interessanterweise ist es so, dass hier in dieser Textpassage eine Menge von Beispielen gegeben werden, wo solche Fingerfallendynamiken passieren können, aber eben nicht müssen. Und was macht Jesus hier? Er ruft dazu auf, sich eben von dieser Fingerfalle nicht kleinkriegen zu lassen. Ich fing gerade an mit interessanterweise. In der Basisbibel war schon eine kleine Interpretation mitgeliefert. Ja? Wenn wir die etwas wörtlichere Lutherbibel lesen, dann steht da, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Wisst ihr noch, wie es in der Basisbibel hier heißt? Dann wird Gott euch auch nicht richten. Ja? Und hier steht dann, verdammt andere nicht, so werdet ihr nicht verdammt. In der Basisbibel stand, dann wird Gott euch nicht verdammen. Also wörtlich gesehen ist es noch etwas offener. Es ist gar nicht ausdrücklich klar, wer jetzt hier die Person ist, von der ein Echo herkommt. Ja? Das passt, funktioniert auf der zwischenmenschlichen Ebene. Richtet andere nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Und es funktioniert auch auf der Mensch-Gott-Ebene. Ich glaube, das ist sogar absichtlich offen gelassen hier im Text, weil beides stimmt und beides richtig ist. Es gilt genauso auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und dass das Zwischenmenschliche hier eine ganz starke Komponente ist, auch in dieser Gegenseitigkeit, das kommt dann später noch genauer raus. Wenn ich andere nicht verurteile, nicht immer nur angucke, um sie kritisieren und schlecht finden zu können, dann ist die Chance hoch, dass andere mir auch so begegnen werden. Wer das von mir, im Gegenteil, wer Wertschätzung von mir empfängt, wird mir wahrscheinlich auch mehr Wertschätzung entgegenbringen können. Und das stimmt fürs Zwischenmenschliche wie auch für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Verdammt nicht, dann werdet ihr selbst nicht verdammt werden. Vergebt, dann wird auch euch vergeben. Also Vergebungsbereitschaft ist so ein Punkt, an dem das passieren kann. Und dann geht es noch weiter mit dem Vergeben. Nicht nur vergeben, sondern auch geben. Geben, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das ist ja interessant. Ne? Also wer bereit ist, Energie zu investieren, empfängt dann dafür auch, ob das nun von Gott oder von Mitmenschen ist. Beides stimmt. Und dann sogar mehr, als ich reingegeben habe. Das ist übrigens auch meine Beobachtung ganz häufig in meinem Leben. Ja, wenn ich gerade da, wo ich es manchmal schwierig gefunden habe mit Leuten. Es gab mal an einer der vielen Institutionen, an der ich arbeitete, eine Sekretärin, vor der alle Angst hatten, weil die immer nur pampig war. Und das hatten mir vorher schon Leute erzählt, Junge, geh lieber nicht zu der, die rüffelt dich nur an. Und wenn ich dann aber doch mal was hatte, dann habe ich mir einfach vorgenommen, vorauseilend bisschen mehr als nötig freundlich zu sein. Und siehe da, wir hatten relativ schnell ein ganz schön gutes Verhältnis. Also ich mochte die nachher sogar richtig, obwohl mich alle gewarnt hatten, die wäre so kratzbürstig. Ist nicht eingetreten. Also vielleicht habe ich da sogar ein bisschen mehr Freundlichkeit am Ende rausgekriegt, als ich selber in dieses Miteinander hinein investiert und hineingesteckt hatte. Das finde ich schön, solchen Zusammenhängen auf die Schliche zu kommen und sagen zu können, hey, es zahlt sich wirklich aus, über den Schatten zu springen und Energie zu investieren. Warum? Ich habe mich auch gefragt, warum tappen wir denn ganz häufig in Beziehungen in so eine Fingerfallen-Geschichte hinein? Und meine Idee ist, können wir gerne nachher mal besprechen, ob ihr es auch so seht oder ob euch das überzeugt. Meine Idee ist, dass dahinter steht eine Furcht, zu kurz zu kommen. Weil ich vom Leben und von Menschen gerne hätte, dass ich doch auf meine Kosten komme quasi, dass ich meine Energie, die ich investiere, dass ich was wieder rauskriege dafür. Und dann, vielleicht ziehe ich deswegen so sehr, weil ich lieber was kriege, als zu geben. Ich jetzt. Ihr selbst könnt euch auch prüfen. Ja. Das Doofe ist nur, dass das eben in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht klappt oder häufig nicht klappt. Mehr ziehen, um mehr zu kriegen, führt eher dazu, dass je mehr ich ziehe, in der Fingerfalle jedenfalls, umso weniger bewegt sich was. Jesus schlägt hier einen anderen Umgang vor. Und dann erzählt er diese Gleichnisse. Und da wird es dann spätestens klar, dass es eben nicht nur um die Beziehung zwischen Gott und Menschen geht, sondern auch um das Zwischenmenschliche. Können zwei Blinde sich gegenseitig durch einen Hindernisparcours navigieren? In der Antike jedenfalls ist das schwierig. Ja, Leute mit Sehbehinderung oder eingeschränktem Sehvermögen oder blinde Menschen in unserer Gegenwart, die können ja ganz schön gut sich orientieren. Die haben Hilfsmittel, haben da auch Techniken gelernt und können vielleicht sogar. Aber dieses Szenario setzt jetzt unser Text nicht voraus, denn der geht davon aus, nee, natürlich nicht. Wenn die auf unbekanntem Boden sich orientieren sollen, da ist es auch noch gefährlich, da kann man irgendwo reinplumpsen in ein Loch oder so, dann sind die beide dran. Ja, das ist quasi dieses Fingerfallen-Ding. Ne? Wenn beide ziehen, dann passiert nichts, dann geht alles schief. Und dieses Bild vom Schüler und vom Lehrer, das dann da folgt, das zeigt das auch nochmal. Ne? Wenn der Schüler quasi den Ruhm für sich will, dann ist es schief. Das kann nicht sein, setzt Jesus voraus, sondern er kann vielleicht irgendwie dann mal auf gleicher Augenhöhe sein mit dem Meister. Und dann kann er auch zufrieden sein. Aber eben, das soll eine Erklärung sein für dieses, erwartet nicht immer nur Zeug für euch, sondern gebt was rein, dann habt ihr es am besten. Und zum Schluss noch dieses berühmte Wort vom Splitter und Balken. Das kennt ihr ja gewiss, nehme ich an. Das ist ja relativ prominent. Auch da wieder, fang bei deinen eigenen Problemen an. Such nicht immer nur die Fehler bei den anderen. Dann wird's schräg, wenn das Ehepaar immer zueinander sagt, hey, dann sei du doch nicht so kritisch zu mir, und der oder die andere sagt, sei du doch nicht so zurückgezogen, dann funktioniert's ganz bestimmt nicht. Sondern nur dann, wenn man bei sich selber anfängt, lässt sich ein Miteinander gut gestalten. Such doch den Fehler erstmal bei dir selber, ja, der vielleicht ja sogar noch viel größer ist. Das ist ja das Krasse bei diesem Splitter und dem Balken. Die Person, mit der ich zu tun habe, die hat ja vielleicht nur ein kleines Fehlerchen, nur ein Splitter im Auge, aber bei mir sitzt irgendwie ein ganzes Brett vorm Kopf. Und da sollte ich mal anfangen zu intervenieren, meine Energie zu investieren. Also auf sich selber gucken, was kann ich Positives und Gutes beisteuern zu einem Miteinander. Das ist die Grundfrage dieses Textabschnitts. Und ihr habt die Logik inzwischen verstanden. Ich glaube, ich muss auch gar nicht mehr so viel rumreden. Das ist ja inzwischen, wiederholt sich ja langsam. Ja, an vielen Beispielen, die Jesus hier gibt, wird das gleiche Prinzip, die gleiche Dynamik deutlich. Gebt Energie rein, dann kommt ihr aus der Fingerfalle raus und alle haben es gut und können fröhlich sein. So weit, so gut. Was ich euch bisher unterschlagen habe, ist die Überschrift zu dem Ganzen. Das war der erste Satz, den Caroline uns vorhin vorgelesen hat. Seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist. Und mit dem Vater ist an der Stelle Gott gemeint. Das ist die Grundaussage. Deswegen dürfen wir und können wir investieren in zwischenmenschliche Beziehungen. Deswegen haben wir die Ressourcen und den Rücken frei und die Kraft, um auch in Beziehungen Energie reinfließen zu lassen, was Gutes reinzugeben, weil wir Gottes geliebte Kinder sind, weil wir Gottes Barmherzigkeit erleben und auf sie vertrauen dürfen. Und zwar die Barmherzigkeit Gottes, der unser Vater ist. Merkt ihr es? Ich habe euch vorhin auf diese Familienthematik angesprochen. Die kommt hier auch ziemlich massiv in dem Text vor. Im letzten Vers mit Splitter und Balken, da heißt es dann, geh so mit deinen Geschwistern um, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Und hier am Anfang ist es Gott als Vater. Das prägt also wie so eine Klammer diesen gesamten Textabschnitt. Gott ist der Vater und die Menschen, die miteinander zu tun haben, sind füreinander Geschwister. Und in dieser familiären Konstellation spielt sich Interaktion ab, spielt sich dieses gemeinsam Unterwegssein ab. Bei Gottes Vatersein und seiner Barmherzigkeit setzt dieser Text ein. Diese Befürchtung, die wir vielleicht haben könnten, ich komme zu kurz und deswegen ziehe ich mal und versuche die anderen in meine Richtung zu bewegen, damit ich das kriege, was ich haben will, diese Befürchtung ist also nicht begründet. Bei Gott kommt niemand zu kurz. Gott ist barmherzig. Hier heißt es ja nicht, seid barmherzig, damit auch Gott bei euch, zu euch barmherzig ist. Das könnte man irrigerweise denken, wenn man nur die Basisbibel läse mit dieser Interpretation. Ich muss vergeben und geben und nicht richten, damit Gott mich auch so behandelt. Nein, die Überschrift lautet andersrum. Ihr dürft, ihr sollt barmherzig sein, gleich wie Gott barmherzig ist. Er ist es, Punkt. Indikativ, sagen wir Grammatiker. Das ist gegeben, es ist ein Fakt. Gott ist barmherzig und darin gibt es nichts zu rütteln. Der Vater ist gut zu seinen Kindern. Ihr kommt nicht zu kurz. Ihr müsst nicht auf eure Kosten kommen, indem ihr andere Menschen versucht, so zu bewegen und so zu verändern, wie ihr sie haben wollt, sondern ihr dürft investieren, weil Gott auch in euch investiert. Ihr dürft liebevoll mit anderen umgehen, weil Gott auch mit euch liebevoll umgeht und euch liebevoll anguckt. Das ist die Pointe oder die Grundlogik dieses Textabschnitts. Seid barmherzig, gleich wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzig ist ein komisches Wort eigentlich, ne? Ich habe mich selber erwischt, dass es in meinem echten Leben keine Rolle spielt, diese Vokabel. Sondern Barmherzigkeit, wenn ich über Bibeltexte rede oder vielleicht mit euch irgendwie in der Gemeinde so fromme Gespräche führe, dann reden wir mal über Barmherzigkeit. Aber hat das irgendwie was mit dem echten Leben zu tun? Ich war gestern Abend im Grunde fertig mit meinen Predigtnotizen, als ich nochmal einen ganz krassen Flash gekriegt habe und dann nochmal sehr, sehr lange überlegt und geguckt habe, weil mir schon früh in der Predigtvorbereitung aufgefallen ist, dass die Vokabel für barmherzig, die an der Stelle steht, eine sehr seltene Vokabel ist. Das ist nicht so 0815 Mitleid oder Barmherzigkeit, gibt es ja sehr, sehr häufig in der Bibel, aber die Vokabel, die hier steht, gibt es nur so ein paar Mal. Und auch außerhalb der biblischen Literatur sind die Belege für das Eigenschaftswort barmherzig mit dieser Form, die hier vorkommt, sehr, sehr überschaubar. Deswegen habe ich mir die einfach mal alle angeguckt und aufgerufen und war sehr, sehr begeistert, weil ich was entdeckt habe, was mir vorher nicht klar war. Alle Stellen, die ich auf die Schnelle zu greifen gekriegt habe, wo dieses Eigenschaftswort steht, handeln von der Haltung eines Elternteils gegenüber seinem Kind. Unser Text ist ja auch ein super Beleg, ne? Da geht es um den Vater. Man hätte es auch sagen können, seid barmherzig, weil Gott euer König barmherzig ist. Oder weil, es gibt ja viele Ehrenprädikate für Gott, die man hier hätte einsetzen können. Es ist kein Zufall, dass hier der Vater steht, weil das eine Gepflogenheit ist offensichtlich in der antiken Literatur. Diese Sorte von Barmherzigkeit ist eine Haltung, die eine Mutter häufig auch, aber auch ein Vater gegenüber seinen Kindern hat. Ja, und damit hängt dann ein Gedankenkonstrukt zusammen, dass die Eltern das Beste für ihre Kinder wollen, dass sie ihnen Gutes wünschen und dass sie insbesondere dann, wenn es den Kindern nicht gut geht, innerlich massivs mitleiden und diesen ganz starken Wunsch haben, dazu beizutragen, dass es den Kindern gut geht. Also wenn ihr mal so wie ich darum ringt, was ist eigentlich Barmherzigkeit im echten Leben, dann guckt euch Eltern und ihre Kinder an. Viele von euch sind selber Eltern oder auch jahrelang Kind gewesen. Vielleicht habt ihr da gute Erfahrungen gemacht. Eltern, wie wir sie kennen, sind ja manchmal angenehm und manchmal schwierig, wenn man dann plötzlich auf der Perspektive ist, dass man selbst Kinder anvertraut bekommt, hat das für mich nochmal eine neue Dimension gekriegt, auch von Gott als Vater zu sprechen, weil ich wusste plötzlich, wie sehr mir das am Herzen liegt, dass es diesen kleinen Menschen gut geht. Und diese Haltung eines Elternteils, einer Mutter oder eines Vaters gegenüber den Kindern ist hier gemeint, die Gott uns Menschen als seinen Kindern gegenüber zeigt und ihnen zum Ausdruck bringt, die dann aber auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen prägen kann und soll, nach dem, was Jesus hier sagt. Übrigens ist dieser Vers die Jahreslosung 2021. Ich hätte es nicht mehr gewusst, Thekla hat mich darauf aufmerksam gemacht. Vielleicht habt ihr ein besseres Erinnerungsvermögen vielleicht. Aber ich fand das toll, dass der vorgegeben war in der Predigttextordnung, in der ich geguckt habe. Ich habe mir den also nicht rausgepickt für heute, diesen Text, sondern der ist mir sozusagen zugeflogen. Aber es passt natürlich super auf Jahreshalbzeit. Das ist ja ziemlich genau Hälfte des Jahres jetzt. Und finde ich auch die Jahreslosung nochmal in Erinnerung zu rufen, das schadet nicht. Sie besagt, Gott liebt euch als seine Kinder uneingeschränkt und fordert aus dieser Liebe heraus auch unsere zwischenmenschlichen Tänzchen zu gestalten. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.